Hey Patrick, einen schönen Tag wünsche ich dir. Hallo.
Hi Kathi.
In der heutigen Folge sprechen wir ja über die Netzdirektion, die ja gerade 10 Jahre alt geworden ist. Erstmal ein ganz dickes herzlichen Glückwunsch in deine Richtung.
Vielen herzlichen Dank.
Und damit sprechen wir natürlich auch über dich als Unternehmer. Fühlst du dich eigentlich als Unternehmer?
Oh, ich würde sagen, das ist ein langer Prozess gewesen. Heute ja, früher nein. Also man wird, glaube ich, irgendwann zu einem Unternehmer, aber man ist am Anfang der Reise meistens noch keiner.
Komm, hast du denn so einen unternehmerischen Background?
Nein, gar nicht. Ich komme aus einem ganz klassischen bürgerlichen Umfeld. Mein Vater ist Polizist, mein Großvater war in der Verwaltung. Genau.
Also du hast mit Gründen oder so gar nichts zu tun gehabt.
Nein.
Wann kam das Thema das erste Mal bei dir auf?
Oh, in der Uni, als es eine Opportunität gab, wie man so schön sagt, für ein Unternehmen aus Hamburg zu arbeiten und aber ganz schnell klar war, dass das nur freiberuflich funktioniert. Und das war der Beginn tatsächlich. Und dann habe ich mich recht schnell Richtung Web bewegt mit dem, was ich so getan habe.
Was hast du da damals gemacht? Hast du Brötchen verkauft für die Firma in Hamburg oder schon gecodet oder was hast du da genau gemacht?
Ich habe Reporting eingeführt an Hochschulen. Das heißt, ich habe statistische Auswertungen erstellt mit Software. Da ging es dann drum, wie viele Studenten fangen in einem Studiengang an, wie lange sind die so an der Universität, wann gehen die ab? Und genau, das war bei mir so ein Nebenthema. Da bin ich über eine Hiwi-Tätigkeit in der Uni reingerutscht und habe ich dann so Rechnungsschreiben, selbstständig sein, Luft geschnuppert, genau.
Und wie bist du dann darauf gekommen, dann die Netzdirektion zu gründen?
Na, ich habe mich von dieser Consulting-Tätigkeit hin entwickelt zu Webseiten und zu Online-Shops, damals noch mit Contao. Das ist ein CMS, das damals ganz hip und modern war und eben Shopware in der Version 3, glaube ich, 3.5 müsste das gewesen sein. Da habe ich die ersten Shopware-Shops gebaut, zusammengeklickt, muss man fast schon sagen. Weil die Coding-Skills, die heute da sind, die waren damals natürlich in dem Umfang noch nicht vorhanden. Das lernt man dann erst tatsächlich beim Arbeiten. Ja. In der Uni haben wir eher klassische Programmiersprachen gelernt, sowas wie Java und C++ und weniger PHP, worauf vieles in unserem Bereich des Webs basiert.
Und da warst du dann quasi erst als Freelancer unterwegs und dann irgendwann muss ja die Idee gekommen sein, die Netzdirektion, das mache ich jetzt.
Genau. Also ich glaube, der erste Arbeitstitel war Webentwicklung und dann kam ich irgendwann auf den Begriff der digitalen Wertarbeit als Slogan. Das findet man ja auch heute im Namen der Netzdirektion wieder. Und dann gab es so eine natürliche Grenze in Umsatz für mich, wo ich dachte, okay, das wird jetzt so groß empfunden für mich, dass ich gerne eine Kapitalgesellschaft hätte, um ja so einfach diese Haftungsthematiken unter Kontrolle zu haben. Und ja, aus dem Gedanken heraus entstand dann die Netzdirektion.
Du hast es gerade schon erwähnt, dass ihr heißt ja Netzdirektion und dann euer Claim, würde ich jetzt mal sagen, ist die Gesellschaft oder nur Gesellschaft für digitale Wertarbeit. Ich finde es total prägnant und einprägsam, aber was bedeutet das für dich oder was bedeutet das generell, digitale Wertarbeit?
Naja, in erster Linie Handarbeit, ne? Also Softwareentwicklung ist etwas, für das man viel Erfahrung braucht, wenn man das solide machen möchte. Und ich habe mich da immer so ein bisschen mit dem Handwerk verbunden gefühlt. Und das ist auch Wertarbeit, wenn ein Schreiner dir eine Woche lang einen Einbauschrank produziert für deine Wohnung oder dein Haus. Und ähnlich sehe ich das bei uns in der Branche auch. Das, was wir tun, braucht viel Know-how, viel Erfahrung und stellt am Ende einen Wert dar, wenn auch nur einen digitalen. Man kann es ja in der Regel nicht anfassen, was wir tun. Und daher kam dieser Gedanke der digitalen Wertarbeit, genau.
Ich finde es sehr einprägsam und das vermittelt natürlich auch bestimmte Werte. Von daher, also von meiner Seite, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ja, da ist was Handfestes sozusagen. Du hast ja, also ich meine, von 2014 habt ihr euch, oder hast du die Netzdirektion gegründet, jetzt ist 2024, das ist eine schöne Dekade, 10 Jahre. Was waren denn da so die größten Meilensteine, aber vielleicht auch in dem Zuge, was waren da auch die größten Stolpersteine? Da ist sicher einiges passiert.
Oh, ich glaube, man arbeitet sich so durch so eine Unternehmensstruktur durch. Ne? Ganz am Anfang standen mehr so Fragestellungen wie, wie organisiere ich eigentlich ein Unternehmen, wenn das Unternehmen nicht mehr nur ich alleine ist als Mitarbeitender. Dann also Fragestellung Controlling zum Beispiel. Wie sehen effiziente Coding-Prozesse aus? Wie sehen aber auch Angebotsprozesse aus, die sinnvoll sind und funktionieren? Das waren, glaube ich, so die Fragestellungen am Anfang. Also wir haben uns, denke ich, die ersten 5-6 Jahre eigentlich nur um uns selber gedreht und haben immer mehr darüber gelernt, wie wir es richtig finden, so ein Unternehmen zu betreiben. Und sind da ein Teil oder ja, also eigentlich alle, die heute da sind, sind seit mehr als 5 Jahren bei uns.
Wie viel wart ihr am Anfang? Also als du 2014 gestartet bist?
Ich glaube, wir waren zu dritt oder zu viert.
Ah ja.
Genau. Heute sind wir bald 11 Leute.
Sehr schön. Und was gab's da noch? Ich meine, 10 Jahre ist eine Menge. Wann seid ihr gewachsen?
Man kann eigentlich sagen, dass wir jedes Jahr so um 20% so roundabout gewachsen sind. Das setzt sich so bis heute fort. Es gab ein paar heftige Dellen, so ein gescheitertes Projekt auf dem Weg, das uns sehr, sehr lange dann in seinen Konsequenzen begleitet hat, das auch sehr, sehr viel Geld gekostet hat, aber am Ende auch zu etwas gut war. Ne? Weil ich finde, wenn man irgendwo scheitert und einem einen Stein in den Weg geworfen wird, dann kann man jetzt den Kopf in den Sand stecken und aufgeben oder sich lange daran grämen. Man kann sich aber auch fragen, okay, was kann ich denn daraus lernen? Was kann ich daraus machen? Was kann ich mitnehmen? Und dieses Projekt beispielsweise hat dazu geführt, dass wir sehr exzessiv im Requirements Engineering unterwegs sind, sehr genau schauen, wie denn alle Seiten von so einem Kundenbedürfnis aussehen, was wir daraus ableiten müssen, nicht nur in erster, sondern vielleicht auch in zweiter Instanz. Und das war sicherlich ein Riesenthema für uns. Dann die Corona-Zeit hat eine ganze Menge bei uns verändert. Da sind wir von der Office-Arbeit, also ich glaube so bis 2019, 20 saßen wir im Büro, wir hatten 2 Bürogebäude, waren alle vor Ort. Ich wollte das auch als Chef damals so, ne? Da war noch viel mehr Kontrollzwang drin, als das heute irgendwie der Fall ist. Und da sind wir komplett von weggegangen.
Und innerhalb dieser 10 Jahre habt ihr ja sicher nicht nur euch personell verändert, sondern man startet ja am Anfang meist mit diesem kleinen Team und macht, was weiß ich, jedes Projekt, das da quasi so angeschwommen kommt. Wie war denn da so die Entwicklung? Gab es da besondere Shifts in den letzten 10 Jahren, wo ihr nochmal, was weiß ich, einen U-Turn gemacht habt?
Ja, am Anfang haben wir alles gemacht, wofür uns jemand Geld bezahlt hat. Das muss man tatsächlich so sagen. Von der Webseite bis zur Drucksache bis, ach, keine Ahnung, was wir alles gemacht haben. Und das hat sich immer mehr verdichtet, weil wir immer mehr Expertise und Interesse aufgebaut haben am B2B-E-Commerce mit den speziellen Themen, die es da so gibt. Sprechen wir auch in den anderen Folgen drüber, dass das so ein bisschen unser Kernthema geworden ist. Also ne, alle Geschäftsprozesse, die zwischen Unternehmen stattfinden. Und darüber jetzt aktuell im Besonderen nochmal die Entwicklung hin zu einer auch produktfokussierten Company, die eben nicht mehr unbedingt nur Projekte im Fokus hat, sondern eigene Produkte entwickelt, die dann für unsere bestehenden, aber auch neue Kunden gut funktionieren können. Ich glaube, das sind so die 2 großen Entwicklungszyklen, die ich bei uns sehe, von der eierlegenden Wollmilchsau zum spezialisierten Softwareunternehmen.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, das fand ich interessant, dass du gesagt hast, ja, am Anfang warst du auch als Chef so, ich will jetzt nicht sagen, der Control-Junkie, aber du hast schon irgendwie, dort brauchtest es schon, dass ihr zusammengesessen habt. Jetzt weiß ich ja von dir, dass ihr aktuell, ich glaube, 100% remote arbeitet. Wie ist das so passiert im Laufe der letzten 10 Jahre?
Naja, wir haben uns angepasst und sind auseinandergezogen rein räumlich und dann kam Corona und wir haben einfach festgestellt, das ergibt überhaupt keinen Sinn, uns, also natürlich aus der gesundheitlichen Gefährdung in dem Moment heraus gedacht, im Büro zu treffen. Und da wir insbesondere zu Beginn von Corona auch finanziell unter Druck geraten sind, weil einige größere Projekte dann verschoben wurden, weil jeder wusste nicht, was kommt jetzt. Und dann haben wir einen radikalen Schnitt gemacht, die beiden Bürogebäude leergeräumt. Jeder durfte sich das mit nach Hause nehmen, was er brauchte. Ja, und das war für uns der Startschuss zu Remote-Arbeit. Und das ziehen wir bis heute durch. Und es war die beste Entscheidung, die ich da diesbezüglich jemals getroffen habe. Ich habe mich komplett frei gemacht von allen Kontrollwünschen und dem, was vorher so da war, ne? Wenn jemand nicht im Büro ist, dann kann er ja nicht arbeiten, kann ich dem nämlich nicht auf dem Schreibtisch gucken, hinzu, heute reden wir einmal die Woche miteinander, ansonsten sprechen wir eigentlich nicht miteinander, weil jeder weiß, was er zu tun hat, jeder liefert ab und es gibt eigentlich in der Regel asynchrone Kommunikation, weil das effizient ist für uns. Da stehen wir heute.
Ich finde es sehr interessant, weil ja aktuell, wenn man mal einen Blick in die Tageszeitung digital wirft, in den Wirtschaftsteil, wird ja, es kommen immer wieder Meldungen, Amazon zurück ins Büro, die Großen alle müssen wieder zurück ins Büro. Und ich frage mich halt, wie du, weil du ja immer noch, also zumindest erlebe ich dich so sehr begeistert bist von dieser Remote-Arbeit, hast du da, ich sag's jetzt mal, Tipps oder so, wie man, weil das ist ja ein Mindset-Shift, wie war dein Mindset-Shift von, die Leute können nur arbeiten, wenn sie im Büro sind, dann habe ich sie in Anführungsstrichen unter Kontrolle, dann sehe ich ja, was sie tun, hin zu, es war die beste Entscheidung, wow. Was war das für ein Prozess? Kannst du das festmachen?
Sehe für mich, ne, das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung, zwei Themen. Das eine ist ein Trust-Issue von Führungskräften gegenüber ihren Mitarbeitern. Also fehlendes Vertrauen dahingehend, dass die Leute, die ich dafür bezahle, eine gewisse Position auszufüllen, ihren Job zu machen, den nicht richtig machen. Ich will die beisammen halten. Und meine Erfahrung ist, wenn man den Leuten Vertrauen gibt, dann wird das in der Regel nicht missbraucht. Weil es gibt ein gemeinsames intrinsisches Interesse daran, ein Unternehmen erfolgreich zu machen, abzuliefern. Und der zweite Punkt ist dann aus meiner Sicht so ein soziales Thema. Ne? Mein Betriebsklima wird schlechter, weil die Leute sich nicht mehr sehen oder sowas. Aber da finde ich, wirkt man nicht entgegen, indem man die Leute zwingt, etwas zu tun, das sie eigentlich nicht tun wollen. Natürlich gibt es immer Leute, die wollen ins Büro, aber diese soziale Komponente, die versuchen wir darüber aufzufangen, dass wir sehr regelmäßig so halb private Events veranstalten. Und dann, wir haben jetzt beispielsweise im Sommer einmal für alle so Downhill-E-Bikes gemietet und sind dann einen Tag lang durch die Weinberge gefahren oder gehen jetzt zusammen zu einer Zirkusveranstaltung mit Wein- und Food-Begleitung. Also bringen die Leute zusammen, aber arbeiten soll doch jeder dort, wo er am effizientesten ist und nicht da, wo ich meine, dass ich ihn dort gerne hätte.
Was glaubst du denn, oder vielleicht lernen wir einfach mal aus deinem Beispiel, was sind denn diese die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass Remote-Arbeit funktioniert?
Spielregeln, die müssen ganz klar sein. Bei uns ist es dieses feste Meeting am Montag, in dem wir gucken, okay, wie war dein Wochenende, wie war die letzte Woche und was liegt diese Woche auf deinem Tisch, also was ist dein Plan für diese Woche? Das versuchen wir dann auch von Woche zu Woche zu reviewen. Dann brauche ich natürlich Infrastruktur, die dazu fähig ist. Chat-Dienste, wir nutzen Slack, andere nutzen Teams. Ich glaube, das ist gar nicht so relevant, aber ich muss eine Infrastruktur parat haben, die dafür gut funktioniert. Und wann immer es geht, keine Meetings. Das ist der größte Produktivitätskiller für Wissensarbeiter, ist an unsinnigen Meetings teilnehmen zu müssen. Und jede Frage, die asynchron beantwortet werden kann, sollte auch forciert asynchron beantwortet werden. Das heißt, es ist 1000-mal besser, ein Ticket in einem System zu hinterlegen und einen Kollegen um Feedback zu einem Konzept zu bitten, als über ein Chat-Tool irgendeiner Art oder ein Meeting spontanes Feedback zu irgendwas einzufordern. Und je weniger Menschen in einem Call zusammensitzen, desto besser. Das sind so meine Gedanken dazu. Ja.
Klare Netzdirektion. Was sind denn, es ist natürlich jetzt so eine typische Frage, aber was sind denn jetzt so deine Ziele für, du musst jetzt nicht sagen für die nächsten 10 Jahre, aber für die nächsten Jahre. Was sind die Ziele mit der Netzdirektion? Wo willst du hin?
Oh, ich würde mich sehr freuen, wenn in 10 Jahren immer noch ein Großteil des Teams da ist, der heute auch hier ist. Dann werden wir wahrscheinlich den Shift schaffen, eine auch produktgetriebene Company zu sein. Das heißt, unsere ersten beiden Produkte gibt's ja schon. Das dritte ist in der Pipeline. Das als stabiles Standbein zu etablieren und natürlich auch weiter die Möglichkeit zu haben, strategisch am Unternehmen zu arbeiten, Unternehmer zu sein und nicht Selbstständiger. Weil das, ich musste gerade nochmal an den Anfang unseres Gesprächs denken. Mir hat ein Bekannter mal gesagt, du musst dich an irgendeinem Punkt fragen, ob du selbstständig bist oder ob du Unternehmer sein willst. Und ich will Unternehmer sein. Ich will neben diesem System, diesem Organismus, den ich hier kreiere, stehen und ihn optimieren und so wenig wie möglich im Tagesgeschäft sein, weil das lenkt mich dann von der Weiterentwicklung dieses Unternehmens ab.
Wie alt warst du, als du gegründet hast?
22, glaube ich, wenn ich es richtig hinkriege.
Wow, oh Gott. In 22 war ich in Berliner Techno-Clubs unterwegs. Okay, also was würdest du dem heutigen 22-jährigen ambitionierten Gründer denn raten, so aus der Perspektive, aus deiner jetzigen Erfahrung halt auch heraus?
Oh, lass dich auf keinen Fall von anderen beeindrucken. Jeder hat seinen eigenen Stil und seinen eigenen Weg und es ist fatal, auf den Social Media Networks dieser Welt sich eine Scheinwelt aufdrücken zu lassen, wie es vielleicht ist, sondern jeder hat sein eigenes Tempo und jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Entscheidung ist so ein Thema. Fokussieren auf die großen Entscheidungen. Verlier dich nicht im Klein-Klein, weil, also der Fehler ist mir häufig passiert. Ich habe mich an Lappalien und Unwichtigkeiten aufgehalten, habe da teilweise halbe Tage rein investiert, um irgendeine kleine Fragestellung bis ins Detail zu beantworten oder für den Kunden zu lösen. Und dabei die großen strategischen Themen, die vielleicht wichtiger wären auf die lange Sicht, dann immer so ein bisschen hinten angeschoben, bis das Klein-Klein gelöst war. Und deswegen, der nächste Ratschlag gehört eigentlich dazu, fokussier dich auf die großen Themen und delegier, was zu delegieren ist. Und um all das zu machen, brauchst du gute Strukturen und das Allerwichtigste eigentlich für ein gut laufendes Unternehmen ist ein gutes Controlling. Ich hatte Gott sei Dank Menschen in meinem Umfeld, in meiner Familie, die mir von vornherein beigebracht haben, wie man Zahlen und strukturiert, wie man ein Unternehmen finanziell strukturiert und auch strategisch finanziell sinnvoll ausrichtet. Und das ist das A und O, weil ich kann dir heute sagen, wie der Kontostand der Netzdirektion sich in den nächsten 12, 15 Monaten wahrscheinlich entwickelt und kann entsprechend vorausplanen. Das kann ich aber nur, weil ich das Tooling und das Know-how dafür bei mir aufgebaut habe. Und das wird, glaube ich, manchmal gern stiefmütterlich behandelt, diese finanziellen Themen gut im Blick zu behalten. Ja, und dann brauchst du natürlich eine Strategie, irgendeine Idee, wie ist es in einem Jahr, wie ist es in 5 Jahren und wie ist es in 10 Jahren.
Du hast es gerade schon erwähnt, du hast dir familiär, hast du das Glück gehabt, dass da Leute im Hintergrund saßen, die sich die Zahlen lieben und Excel lieben vermutlich. Hast du dir sonst in der Zeit oder gerade am Anfang oder auch zwischendurch mal Hilfe geholt? Für welche und wenn ja, für welche Bereiche?
Ja, für das Controlling auf jeden Fall und alles, von dem ich keine Ahnung habe, da versuche ich mich entweder rein zu nörden oder mir Leute zu suchen, die es können und die dann mit ins Boot zu holen. Ja, spontan habe ich da jetzt keine Themen. Ich denke, es ist immer ratsam, einen guten Steuerberater zu haben, einen guten Anwalt und einen guten Notar. Das ist schon mal so die Grundlage. Und eine gute Beziehung zur Bankberater oder Bankberaterin kann auch nicht schaden. Ja.
Und gute Freunde vermutlich auch, die einen notfalls mal einen auf den Deckel geben, wenn man dann bei den ersten tollen Umsatzzahlen mal ein bisschen 5 Meter über dem Boden schwebt.
Ja, das ist mir jetzt in der Intensität nicht passiert. Aber ja, ich habe einen sehr, sehr intakten Freundeskreis, der mich bestimmt auch auf den Boden der Tatsachen zurückholen würde, wenn ich unangenehm werde.
Sehr schön. Patrick, das war's schon. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat auch nochmal einen tollen Einblick in deine persönliche Entwicklung sozusagen gegeben. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Kathi. Bis zum nächsten
auf
Mal.
Auf die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre.
Nee, so lange möchte ich nicht mehr. Nein, nein.
Okay.
Nein.
Okay, dann bis zur nächsten Podcast-Folge.
Danke dir. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.